Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Aufschwung am Arbeitsmarkt hat einen leichten Dämpfer erhalten. Die Zahl der Erwerbslosen nahm im Juli wieder etwas zu. Die Bundesagentur für Arbeit rechnet dennoch nicht mit einer Trendwende. Grund für den Anstieg sei allein die übliche Sommerflaute. Insgesamt waren 2.939.000 Frauen und Männer erwerbslos gemeldet. Das sind 46.000 mehr als im Juni, aber 247.000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg auf 7%.
Sommerflaute. Betriebe machen Ferien, Schulabgänger oder Auszubildende, die nicht übernommen wurden, melden sich arbeitslos. Der Anstieg der Arbeitslosenzahlen im Juli ist üblich. Die deutsche Wirtschaft ist weiter auf Erfolgskurs.
Wir sehen allerdings, und da haben wir auch immer bei den Pressekonferenzen darüber berichtet, auch Risiken in der Finanzwirtschaft, in der Weltwirtschaft, in den Haushaltsproblemen in den USA. In der Frage, wie entwickelt sich die chinesische und indische Konjunktur, von der wir im Export stark abhängen. Also es gibt durchaus Risiken, aber ich würde sagen, die positive Entwicklung kann sich auch fortsetzen.
Wer wie dieser fränkische Hersteller von Hochdruckdichtungen seine Fachkräfte selbst ausbildet, hat im Moment die besten Karten. Denn das Interesse ausländischer Arbeitnehmer, nach Deutschland zu kommen, ist gering. Das gilt auch für die osteuropäischen EU-Staaten, denen der deutsche Arbeitsmarkt seit Mai offen steht. 8.000 haben sich bisher in Deutschland niedergelassen, 100.000 waren erwartet worden. Und die Hochqualifizierten sind längst in Ländern wie Großbritannien, die ihren Arbeitsmarkt früher geöffnet haben.
Man braucht eine Doppelstrategie. A, das inländische Erwerbspersonenpotenzial zu nutzen, zu aktivieren, was sicherlich das größte Potenzial ist, aber parallel dazu auch an dem Thema der gezielten und gesteuerten Zuwanderung von Fachkräften zu arbeiten. Und unser Zuwanderungsrecht heute ist eben nicht darauf gerichtet, auf eine gezielte Zuwanderung von Fachkräften.
Das Zuwanderungsrecht müsste demnach auf den Prüfstand, um Deutschland für ausländische Fachkräfte und ihre Familien attraktiv zu machen.
Im deutschen Handwerk gibt es noch viele freie Lehrstellen. Kurz vor Beginn des neuen Ausbildungsjahres seien noch mehr als 20.000 Stellen unbesetzt, sagte Handwerkspräsident Kenzler der Zeitung Die Welt. Vor allem in den ostdeutschen Bundesländern werde es immer schwieriger, die freien Ausbildungsplätze zu besetzen. Damit stiegen die Chancen für Bewerber mit schwächeren Leistungen. Nach den Anschlägen in Norwegen werden immer mehr Details bekannt. Die Polizei veröffentlichte ein Bild vom Explosionsort in Oslo, das einen tiefen Krater zeigt. Der Attentäter hatte den Wagen mit hunderten Kilo Sprengstoff offenbar über einem Keller geparkt. Nach Ansicht von Experten ging so ein großer Teil der Explosionskraft in den Boden. In Oslo waren 8 Menschen, bei den anschließenden Schüssen auf der Insel Utøya mindestens 68 Menschen getötet worden.
Das Sommerlager, in das der Schrecken einbrach. Rund um die Insel Utøya hat die Polizei bis heute nach Vermissten gesucht. Jetzt fahren die Boote nur noch in den Fjord raus, um nach Gegenständen der Opfer Ausschau zu halten. Knapp eine Woche nach dem Attentat hält sich die Polizei immer noch bei vielen Fragen bedeckt. Wie hat der 32-Jährige die Anschläge finanziert? Welches Auto hat er benutzt? Das beantworten wir später, heißt es. Morgen werden die Beamten den Täter erstmals wieder befragen. In den nächsten Verhören geht es weiter um die Frage der Mittäter, ausgehend von den Informationen, die wir erhalten haben. Und das sind eine ganze Menge. Auch die Geheimdienstchefin will bisher noch nichts ausschließen. Janne Christiansen geht davon aus, dass nach der ersten Trauer eine Diskussion über die Sicherheitsdienste beginnen wird. Wir werden unsere eigene Arbeit auswerten und vieles genau untersuchen. Auch die anderen Geheimdienste in Europa werden sich hinsetzen und einschätzen, ob wir den richtigen Schwerpunkt haben. Briefe, Spielzeug, alles kleine Erinnerungen, die sich in den letzten Tagen angesammelt haben. Die Stadt Oslo will sie aufbewahren. Nichts soll in Vergessenheit geraten. Der Prozess gegen den Attentäter soll frühestens im nächsten Jahr beginnen, so der Staatsanwalt. Er will, dass Brevik für jede einzelne Tat zur Rechenschaft gezogen wird. Keine einfache Botschaft für die Eltern der Opfer. Sie hatten auf einen Prozessbeginn bereits im Herbst gehofft.
Weitere Informationen gibt's im Internet unter tagesschau.de, unter anderem über rechtspopulistische Parteien in Norwegen und anderen skandinavischen Staaten. Die internationale Kosovo-Schutztruppe KFOR hat die Kontrolle zweier Übergänge an der serbischen Grenze übernommen. Gestern Abend hatten Angehörige der serbischen Minderheit den Grenzposten Jerinje in Brand gesetzt und auf KFOR-Soldaten geschossen. Der UN-Sicherheitsrat berät heute über den Konflikt. Viele Serben, die im Kosovo nördlich der geteilten Stadt Mitrovica leben, wollen nicht hinnehmen, dass die Grenzübergänge Brnjak und Jerinje von der Zentralregierung in Pristina kontrolliert werden.
Stärke zeigen und hoffen, dass sich die Krawalle nicht ausweiten. Seit dem Morgen stehen zusätzliche Einheiten der KFOR-Schutztruppe auf der immer wieder umkämpften Brücke von Mitrovica. Sie sollen verhindern, dass die Auseinandersetzungen auf andere Landesteile übergreifen. Die gestern verwüstete Grenzstation Jerinje passierten derweil schon wieder erste Fahrzeuge in Richtung Kosovo. Nicht nur die Gebäude, auch der Fuhrpark der kosovarischen Zoll- und Polizeibehörden war in Flammen aufgegangen. Fast die ganze Nacht brannte es. Einheiten der internationalen KFOR-Schutztruppe mussten eingreifen und die Lage beruhigen. Serbische Demonstranten haben die Grenzstation gestürmt, nachdem am Montag Spezialeinheiten der kosovarischen Polizei die Kontrolle übernehmen wollten. In der Region leben mehrheitlich Serben, die sich nicht dem Kosovo zugehörig fühlen. Für den Premierminister des Kosovo liegt die Schuld auf der serbischen Seite. Bei einer Parlamentssitzung in Pristina bekam er dafür heute Unterstützung. Kriminelle Banden, angestiftet von Belgrad, haben die Angriffe auf die Grenzposten ausgeführt. Diese Gewalttaten wurden von der höchsten serbischen Stelle angeordnet. Ein Sprecher der serbischen Regierung erklärte bereits gestern, Belgrad stecke nicht dahinter. Der serbische Unterhändler für das Kosovo betonte den Willen zur Entspannung. Die Menschen hier werden ruhig bleiben, es wird keine Angriffe gegen die KFOR geben. Wir halten die Situation unter Kontrolle. Der Gewaltausbruch kommt zeitgleich mit der Hoffnung Serbiens auf den Beginn von Beitrittsverhandlungen mit der EU. Der immer wiederkehrende Streit mit dem Kosovo gilt dabei als eines der größten Hindernisse.
In Afghanistan haben Aufständische erneut Einrichtungen der Regierung angegriffen. In der Provinzhauptstadt Trinkot zündeten mehrere Selbstmordattentäter Bomben. Im Anschluss kam es zu stundenlangen Gefechten mit weiteren Angreifern. Mindestens 19 Menschen wurden nach Behördenangaben getötet.
Einen Tag nach dem Start der UN-Hilfslieferungen nach Somalia sind in der Hauptstadt Mogadischu Kämpfe zwischen radikal-islamischen Shabab-Milizen und Truppen der Afrikanischen Union ausgebrochen. Diese wollten die Nahrungsmittelverteilung absichern. Gestern war das erste Flugzeug mit Hilfsgütern in Mogadischu gelandet. Immer mehr Menschen aus Somalia fliehen wegen der Hungersnot ins benachbarte Kenia. Die Staaten am Horn von Afrika leiden unter der schlimmsten Dürre seit 60 Jahren.
In den USA haben die Chefs der größten Finanzkonzerne Regierung und Opposition aufgerufen, ihren Schuldenstreit beizulegen. In einem Brief an Präsident Obama und die Kongressmitglieder warnen sie vor den gravierenden Folgen, sollte die Schuldenobergrenze nicht angehoben werden. Falls es bis zum 2. August keine Einigung gibt, droht den USA die Zahlungsunfähigkeit. Heute soll das Repräsentantenhaus über einen Vorschlag der Republikaner abstimmen.
Es wird zunehmend hektisch in den Katakomben des Kapitols und die Nerven liegen vor allem bei den Republikanern blank. Hat der Vorschlag ihres Vormannes Boehner heute im Parlament eine Chance oder verweigern ihm vor allem die Sparfundamentalisten von der Tea Party die Gefolgschaft? Er jedenfalls lässt sich in keine Disziplin zwingen. Ja, er bleibt hart, keine Kompromisse, lieber das Finanzdebakel. Zerstört nicht den amerikanischen Traum, warnt ein Poster vor dem Parlament und alten Fahrensleuten der Republikaner platzte der Kragen. Es ist unfair den Amerikanern gegenüber und es ist bizarr, wie manche mit dem Kopf durch die Wand wollen. Vielleicht haben sie einfach zu wenig parlamentarische Erfahrung. Politpragmatiker beider Parteien arbeiten hinter den Kulissen immer noch an einem Kompromiss, der den Boehner-Vorstoß mit einem von den Demokraten im Senat vorgelegten Plan doch noch zusammenbringt. Unterdessen kündigt das Weiße Haus an, man bereite sich trotz anhaltendem Zweckoptimismus auf den Tag der Zahlungsunfähigkeit vor. Es ist verantwortliche Politik, wenn sich das Finanzministerium Gedanken macht, wie es den Prozess managt. Mit anderen Worten, wer sein Geld bekommt und wer nicht. Post bekam das Weiße Haus heute von Wall Street.
Amerikas Topbanker wissen, was eine Krise ist und warnten in ihrem Brandbrief eindringlich vor den Folgen des politischen Stillstands. Vielleicht macht das ja Eindruck auf die Republikaner, die sonst so gut Freund mit Wall Street sind.
Die Deutsche Bahn will künftig jeden Monat über die Verspätungen ihrer Züge informieren. Bei der Vorstellung der Halbjahresbilanz kündigte Konzernchef Grube an, die Zahlen von September an ins Internet zu stellen. Bislang hatte die Bahn nur Jahresdurchschnittswerte angegeben. Wirtschaftlich verliefen die ersten 6 Monate für die Bahn erfolgreich. Das Unternehmen erzielte einen Rekordumsatz.
Der Sommer macht der Bahn derzeit nicht zu schaffen. Doch selbst wenn die Temperaturen steigen würden, die Klimaanlagen sind stabiler, sagt die Bahn, auch wenn weitere Verbesserungen noch ausstünden. Man sei auf Erfolgskurs, trotz Streiks im Frühjahr und höherer Energiekosten.
Wir haben das erfolgreichste erste Halbjahr überhaupt in der Geschichte der Deutschen Bahn heute präsentieren können. Insbesondere im Umsatz, ein Plus von 17,3%.
18,9 Milliarden Euro Umsatz, etwa durch mehr Gütertransporte auf der Schiene, Zukäufe im Ausland, aber auch eine gestiegene Zahl an Reisenden. Von 954 Millionen im ersten Halbjahr 2010 auf 972 Millionen in diesem Halbjahr. Ein Plus von 1,9%. Um die Schieneninfrastruktur zu verbessern, will die Bahn in diesem Jahr 6 Milliarden Euro investieren. Nicht genug, meinen Kritiker.
In die Deutsche Bahn und ins Bahnsystem insgesamt wird viel zu wenig Geld investiert. Wir wissen hier aus einer neuen Studie, dass Deutschland letzter ist mit ungefähr 53 Euro pro Einwohner und Jahr. Und in der Schweiz liegen wir ungefähr beim Fünffachen. Also hier muss die Politik dringend nachsteuern, damit die Bahn ein zukunftsweisendes Verkehrsmittel werden kann.
Lob vom Fahrgastverband gibt es übrigens auch. Ihre Statistik über Verspätungen will die Bahn ab September jeden Monat ins Internet stellen.
Mit Spannung erwarten Befürworter und Gegner des Bahnprojekts Stuttgart 21 die morgige Präsentation des sogenannten Stresstests. Er soll die Tauglichkeit des umstrittenen Bauvorhabens belegen. Während Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann heute einen weiteren Leistungsnachweis nicht ausschloss, demonstrierten Befürworter des Projekts am Abend mit einem Lauf durch Stuttgarts Grünanlagen für eine schnelle Fortsetzung der Bauarbeiten. Die Präsentation des Stresstests beginnt morgen um 10 Uhr und wird live vom Dokumentations- und Ereigniskanal Phoenix übertragen. In Deutschland wurden im vergangenen Jahr so wenig Kinder geboren wie in keinem anderen Land der EU. Das geht aus Zahlen der Statistikbehörde Eurostat hervor. Danach kamen in Deutschland auf 1.000 Einwohner 8,3 Geburten. Der EU-Durchschnitt lag bei 10,7. Angeführt wird die Statistik von Irland mit 16,5. Die Gesamtbevölkerungszahl in der EU schätzen die Statistiker auf 502,5 Millionen Menschen.
In Portugal wüten heftige Waldbrände. Besonders schlimm ist es im Norden des Landes. Etwa 300 Feuerwehrmänner und viele Freiwillige sind seit Tagen im Einsatz. Nach Angaben der Forstbehörde sind große Flächen Pinien- und Eukalyptuswälder beschädigt. Inzwischen werden auch Löschflugzeuge eingesetzt. Hitze und starke Winde entfachen die einzelnen Feuer immer wieder neu. Im Südosten Polens sind nach schweren Regenfällen mehrere Gebiete überflutet. Etwa 300 Häuser stehen unter Wasser. Besonders betroffen ist erneut Sandomierz. Dort sind zahlreiche Straßen überschwemmt. Das Hochwasser gefährdet zudem die Altstadt. Wetterexperten erwarten für die nächsten Tage keine Besserung. Sandomierz war bereits im vergangenen Jahr stark durch Überschwemmungen beschädigt worden.
Der Schlagersänger Bernd Klüver ist tot. Er starb in der vergangenen Nacht mit 63 Jahren, wie die Familie mitteilen ließ. Insgesamt verkaufte Klüver mehr als 10 Millionen Platten und gewann etliche Preise. Bekannt wurde er 1973 mit dem Lied »Der Junge mit der Mundharmonika«.
Der Junge mit der Mundharmonika.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 29. Juli.
Das Tief über der Ostsee sorgt im Nordosten Deutschlands weiter für zum Teil länger anhaltenden Regen. Dem Westen und Süden bringt das Tief über dem Balkan wieder kräftige Schauer und Gewitter. Es bestehen Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. In der Südwesthälfte gibt's heute Nacht noch weitere Schauer und Gewitter. Im Nordosten regnet es gebietsweise sonst teils klar, teils locker bewölkt. Nordöstlich der Elbe regnet es morgen weiter, in der Südhälfte örtliche Schauer, die später zahlreicher und kräftiger werden. Auch Gewitter sind dabei, die lokal wieder unwetterartigen Starkregen bringen können. In den anderen Regionen deutlich freundlicher. Der Wind bläst schwach bis mäßig, an der Küste frisch bis stark und in Gewitternähe stark böig aus Nordwest bis West. In Oberfranken heute Nacht 9, an der Ostsee bis 16 Grad. Morgen 17 bis 24, am Main bis 25 Grad. Am Wochenende wird es kühler, in der Nordosthälfte zum Teil mit Regenfällen, während sich Richtung Südwesten häufiger die Sonne zeigen kann. Diese Zweiteilung des Wetters bleibt auch am Montag noch bestehen.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Tom Buro, darin dem Hunger entkommen, unterwegs mit Flüchtlingen in Somalia sowie Abschied vom Bund. Freiwillige wollen nicht länger dienen.